Krankenhäuser im Dialog. Der gesundheitspolitische Podcast der Deutschen Krankenhausgesellschaft aus Berlin. Wir sprechen mit Gästen aus Politik, Selbstverwaltung und Wissenschaft über Themen aus Gesundheitspolitik und Versorgung ausführlich, konstruktiv, kontrovers, aber auch spannend und praxisnah. In der sechsten Folge ist Professor Dr. Edgar Franke zu Gast. Er ist parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesministerium für Gesundheit und seit 2009 Mitglied des Deutschen Bundestags. Von 2014 bis 2017 war Edgar Franke Vorsitzender des Gesundheitsausschusses. 2018 wurde er stellvertretender gesundheitspolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion und übte dieses Amt bis 2021 aus. Mit ihm spricht Dr. Gerald Gass, Vorstandsvorsitzender der DKG.
Ja, sehr geehrter Herr Staatssekretär Professor Franke, herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast. Ich freue mich sehr, dass Sie sich bereit erklärt haben, mit mir ein Gespräch zu führen über Gesundheitspolitik im Allgemeinen, natürlich über die Krankenhäuser, über die Tatsache, wie Sie sich fühlen, den Umstand, wie Sie sich fühlen nach einigen Monaten jetzt als Staatssekretär im BMG. Und was wir vielleicht zu erwarten haben in dieser Legislaturperiode. Nochmal herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie da sind.
Na, ich bin gerne heute Morgen gekommen.
Ja, vielen Dank. Sie sind ja ein erfahrener Gesundheitspolitiker. Sie waren lange Jahre auch Vorsitzender des Gesundheitsausschusses. Insofern sind Sie jetzt in ein Amt und in eine Position gekommen als Staatssekretär, wo Sie auf diese Erfahrung zurückgreifen können. Aber Sie sind auch langjähriger Kommunalpolitiker gewesen. Sie waren Bürgermeister in einer kleineren Stadt in Nordhessen und auch dort sind Sie sicherlich mit Krankenhäusern, mit Gesundheitspolitik, mit medizinischer Versorgung in Kontakt gekommen. Wie blickt ein Kommunalpolitiker, ein Bürgermeister auf sein regionales Krankenhaus?
Naja, ich war lange im Kreistag, ich war Bürgermeister in Nordhessen. Mein Vater war 25 Jahre Landrat im Schwalm-Eder-Kreis, auch in Nordhessen. Insofern hat man dann einen Bezug schon von klein auf zu sozialpolitischen Entscheidungen. Und mein Vater war ganz stolz, 1968 hat er in Homberg-Efze geschafft, dass da nur ein Kreiskrankenhaus neu gestaltet wurde. Damals war Geburtshilfe wichtig, ein bisschen Chirurgie, ein bisschen Inneres, 120 oder Betten. Und ich musste auch miterleben, wie die Strukturen sich verändern und auch so ein Krankenhaus schwierig noch zu betreiben ist. Also insofern kenne ich die Entwicklung auch auf dem ländlichen Bereich. Ich kenne natürlich auch die Entwicklung, wie wichtig es ist, dass wir eine flächendeckende Versorgung haben, wie wichtig es ist auch im Grunde, dass wir in Berlin eben Politik auch für die Regionen, für die ländlichen Regionen machen, dass wir immer schauen müssen, wie wir das austarieren.
Ja, wir hatten vor der Pandemie ja eine intensive Diskussion um Krankenhausstrukturen in Deutschland. Ich erinnere nur an die Bertelsmann-Studie, die der Auffassung war, wir könnten die Anzahl der Krankenhäuser doch massiv reduzieren und hätten damit möglicherweise sogar eine qualitätsvollere Gesundheitsversorgung, als das heute der Fall ist. Wir waren als Krankenhäuser gefühlt ziemlich in der Defensive in dieser Zeit damals. Hat sich das aus Ihrer Sicht über die Pandemie hinweg ein Stück weit verändert? Ist die Sicht der Politik, der Blick der Politik auf die Krankenhäuser in Deutschland, auch auf kleinere, auf ländliche Krankenhäuser, ist der ein anderer geworden?
Mit Sicherheit, mit Sicherheit. Die Bertelsmann-Stiftung hatte ja gesagt, wir kommen mit 600 Krankenhäusern aus. Ja. Und wir haben als Gesundheitsausschuss, auch unter meiner Führung, haben wir durch die nordischen Länder, wir haben uns viele Modelle angeschaut. Wir haben uns Modelle angeschaut im Ausland mit Gesundheitsregionen, mit einer Ambulantisierung, die ja bei uns auch noch sicherlich ansteht und vieles andere mehr. Aber wir brauchen ein Reservepolster für schwierige Zeiten. Das haben wir alle politisch gelernt in der Pandemie. Wir müssen natürlich auch sehen, wir müssen stärker zusammenarbeiten. Wir haben sehr viel kleine Krankenhäuser in Deutschland, auch kleine Krankenhäuser, die wenig spezialisiert sind. Also ich glaube, da müssen wir schon drauf schauen. Aber ich glaube, wir brauchen eine flächendeckende Versorgung in Deutschland. Wir brauchen auch eine Versorgung in den ländlichen Regionen. Vor allen Dingen auch deshalb, weil viele ambulant tätige Ärzte aus den Regionen weggehen. Schon deshalb, glaube ich, müssen Krankenhäuser auch oder auch die Politik muss im Hinblick auf Krankenhäuser auch sektorenübergreifend denken. Wir müssen in Gesundheitsregionen denken, nochmal. Und ich glaube, vor dem Hintergrund haben Krankenhäuser im besten Sinne des Wortes auch eine politische Lobby verdient. Und ich glaube, das ist auch inzwischen so, dass viele den Blick geschärft haben, wie wichtig Krankenhäuser sind.
Sie haben das eben angedeutet, dass ein regionales Krankenhaus, insbesondere in einem Flächenland im ländlichen Raum, wahrscheinlich mehr ist als nur reine Krankenhausversorgung. Da findet üblicherweise auch Notfallversorgung statt. Da werden Lücken im ambulanten Bereich ein Stück weit ausgeglichen. Vielfach sind dort Krankenpflegeschulen angedockt. Es ist eine Ausbildungsstätte für viele Gesundheitsfachberufe. Kann man sagen, dass wir zukünftig möglicherweise auch solche Krankenhäuser noch mal ein Stück weit neu denken sollten, nämlich über die Ureigens oder die Kernfunktion eines Krankenhauses hinaus als eine Art Zentrum von Gesundheitsversorgung, an das vieles angedockt sein kann, was nicht unbedingt heißt, dass alles unter der Hoheit des Krankenhauses passiert, aber dass das Krankenhaus ein Stück weit der Mittelpunkt für solches Versorgungsgeschehen sein könnte.
Man kann das wirklich so sagen. Wir haben ja auch erleben müssen, ich bin, wie gesagt, jetzt auch 45 Jahre politisch aktiv, wie wichtig Krankenhäuser für Identität einer Stadt sind, wie die Leute auch emotional an ihrem Krankenhaus hängen. Insbesondere an der Geburtenstation hängen die Menschen. Also dass dann sozusagen der Ort ihres Krankenhauses der Geburtsort ist, möglicherweise in einer Kleinstadt. Das ist unglaublich wichtig. Die Emotionalität, der Bezug zu ihrem Krankenhaus ist für viele Menschen ganz wichtig. Manchmal ist das Krankenhaus wichtiger als alle anderen Bereiche in ländlichen Gegenden, in Kleinstädten. Ich glaube, das hat das auch die Pandemie gezeigt, dass man sich sicher fühlt, wenn in gewisser räumlicher Nähe ein Krankenhaus ist mit auch Menschen, die man kennt, mit vielleicht Ärzten, Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die man kennt. Das hat sicherlich eine ganz andere Bedeutung durch die Pandemie bekommen.
Jetzt sagen ja viele, Emotionalität ist das eine und die emotionale Verbundenheit zum regionalen Krankenhaus, die Qualität der medizinischen Versorgung, der pflegerischen Versorgung, die dort geleistet werden kann, ist im Zweifelsfall dann auch nochmal etwas anderes. Manche sagen, die Leute gehen zwar für ihr Krankenhaus auf die Straße, aber wenn sie wirklich schwerer krank sind, suchen sie größere Standorte auf. Kann es uns durch die anstehenden Reformen gelingen, auch Wohnortnähe aufrechtzuerhalten, indem möglicherweise periphere Krankenhausstandorte stärker mit Zentren kooperieren, Ressourcen ausgetauscht werden, sich Kompetenzen ergänzen und eine bessere Patientensteuerung erfolgt. In dem Sinne, wenn es schwere, komplexe Behandlungen sind, die wirklich ein Zentrum erfordern, dass dann auch tatsächlich der Weg entsprechend gebahnt wird und insofern dann auch das regionale Haus eine Funktion hat und erhalten werden kann. Ist das ein Stück weit das Ziel der aktuellen Gesundheitspolitik?
Also Sie haben es mir ja fast rhetorisch schon in den Mund gelegt, Herr Gass. Aber es ist in der Tat so, dass wir in den 70er Jahren natürlich ganz andere Krankenhausstrukturen hatten. Ich habe es gerade erzählt, das Beispiel von meinem Vater, wie er als Landrat stolz war im Schwalm-Eder-Kreis, dass in Hombeck-Efze ein neues Krankenhaus mit Waschbeton entstanden ist. Das war damals, Fortschritt. Heute muss man sektorenübergreifend denken. Man muss denken, dass sich Häuser auch spezialisieren müssen, dass auch nicht jedes kleine Haus alles anbieten kann. Das muss man den Leuten auch erklären. Muss man den Leuten wirklich erklären, weil natürlich die Wunschvorstellung der Menschen ist, dass auch das kleine Krankenhaus vor Ort in der Kreisstadt alles anbietet. Dass sie alles kann, dass überall ein Herzkatheter steht, dass der beste Operateur der Region natürlich in der Kleinstadt ist. Und das kann man im Grunde genommen, diese Wünsche kann man nicht alle erfüllen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wenn wir sagen, dass wir spezialisierte Medizin, Spezialdiagnostik, dass wir die in Zentren haben, dass wir in kleineren Standorten vielleicht Chirurgie, Inneres, vielleicht noch eine Geburtshilfe anbieten, dass wir aber das volle Programm, in Anführungszeichen, dass wir das natürlich nicht überall und jederzeit anbieten können. Ich glaube, das muss man auch gerade die Kommunalpolitik muss das erklären. Ich glaube, auch die Oberbürgermeister, die Bürgermeister, die Landräte haben auch ein Stück weit die Aufgabe, das auch zu erklären. Dass die Leute das verstehen, dass man die Leute mitnehmen kann. Wir haben ja im internationalen Vergleich sehr, sehr viele Krankenhäuser. Und dass man das auch ein bisschen verständlich macht, nicht nur hier in Berlin, nicht nur in den Parlamenten hier im Bundestag, sondern dass das auch sozusagen unten ankommt. Das ist auch, glaube ich, Aufgabe von Politik. Und Aufgabe von Politik ist auch nicht bei jedem kleinen Gegenwind, dass man auch gleich sozusagen einknickt, dass man auch eine Haltung hat, eine Position hat und die versucht dann auch konzeptionell, das die Aufgabe haben wir als Bund, glaube ich, konzeptionell Krankenhaus zu modernisieren, neue Strukturen zu finden, verbesserte Strukturen auch auf die Versorgung bezogen, dass wir einen Wettbewerb um Qualität brauchen und alles das, glaube ich, gibt dann auch eine moderne Krankenhauspolitik in die Zukunft gerichtet vor allen Dingen.
Bevor wir vielleicht noch ein bisschen tiefer in die Krankenhauspolitik und in die Vorhaben der Regierung, des Ministeriums einsteigen, Stichwort Regierungskommission und anderes, würde ich gerne noch mal kurz zu ein, zwei aktuellen Themen im Zusammenhang mit der Pandemie zu sprechen kommen. Wir haben ja zunächst mal alle wahrgenommen, dass die allgemeine Impfpflicht gescheitert ist. Das muss man leider so sagen. Wir hätten uns das sehr gewünscht, dass für den Herbst deutlich mehr Menschen gerüstet sind, was die Impfung angeht, um möglicherweise zu vermeiden, dass wieder eine neue Welle die Krankenhäuser sehr stark belastet, dass wieder Patientinnen und Patienten mit anderen Erkrankungen auf Wartelisten gesetzt werden müssen und Ähnliches. Das ist leider nicht gekommen. Aus unserer Sicht war es nicht klug, dass die Regierung diese Diskussion und die Abstimmung völlig frei hat laufen lassen, dass die Regierung keinen eigenen Entwurf vorgelegt hat. Ich sag mal, in letzter Minute hat man ja dann den Versuch gemacht, noch eine altersbezogene Impfpflicht umzusetzen. Würden Sie rückblickend sagen, wahrscheinlich wäre es besser gewesen, wir hätten früher auf diesen Weg gesetzt und hätten versucht, die Reihen zu schließen, um es auch der Opposition nicht so leicht zu machen, dann die Regierung ein Stück weit auseinanderzunehmen.
Naja, man muss sehen, wie ist die Lage auch in den Nachbarländern. Ich hatte jetzt eine Diskussion mit 27 Botschaftern aus allen EU-Ländern in der französischen Ratspräsidentschaft haben wir diskutiert. Ich war für das BMG dort. Wir haben da auch der österreichische Botschafter beispielsweise da und die anderen. Wir haben dann auch die Frage der allgemeinen Impfpflicht diskutiert. Frankreich hat ja zum Beispiel ab 60 eine Impfpflicht dann reguliert. Und die haben alle gesagt, die Botschafter, dass dadurch, ja, dass die Omikron-Variante meistens einen milden Verlauf hat, ja, dadurch natürlich die Bereitschaft der Menschen überall geringer geworden ist, sich zu impfen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, dass man auch, wenn man geimpft ist, sicherlich nicht auf der Intensivstation landet, sicherlich keinen schweren Verlauf hat, aber dass man sich, dass man auch infiziert werden kann. Alles das hat dazu geführt, glaube ich, dass sozusagen die gesellschaftlichen Realitäten natürlich auch rückwirken auf Parlamentsentscheidungen. So ehrlich muss man sein. Und auch fraktionsübergreifend war das schwieriger, eine Impfpflicht durchzusetzen. Taktisch rückblickend ist man immer schlauer, war es sicherlich aus der damaligen Entscheidungsdatum vielleicht nachvollziehbar, dass man dass man das so macht. Aber ich will es mal das Pferd mal von der anderen Seite aufzäumen. Also ich war schon überrascht, dass die Leute wie Ministerpräsident Söder und die Leute, die immer für eine Impfpflicht waren und die das erstmal in die Diskussion gebracht haben, dass die sich allen schlanken Fuß gemacht haben und dann plötzlich nichts mehr davon wissen wollten. Mhm. Inzwischen ist es ja so, dass auch, wenn man Bayern nimmt oder so, dass sie selbst bei der einrichtungsbezogenen Impfpflicht auch keinen klaren Kurs mehr haben.
Darauf würde ich jetzt gerne aufzählen.
Ich will aber zurück, und das hat mich schon ein bisschen stutzig gemacht. Und es ist auf jeden Fall eins klar, solche Themen soll man nicht politisch instrumentalisieren. Das sollten keine Themen sein von Regierung und Opposition. Man sollte von der Sache entscheiden. Und wenn man mit den Kollegen von der CDU redet, die Mehrheit war eigentlich für eine allgemeine Impfpflicht. Wir wären dann zwar die wenigen Länder gewesen, die das gemacht hätten, aber ich hätte jetzt gesagt, das wäre sinnvoll gewesen.
Sie haben ja zu Recht gesagt, wenn sich die Rahmenbedingungen verändern, in dem Fall die Virusvarianten andere Situationen ergeben, dann muss man sich auch korrigieren dürfen, weil es ja auch souverän ist, dann tatsächlich auch zu sagen, wir haben andere Rahmenbedingungen, dann braucht es auch andere politische Entscheidungen. Aber gilt das nicht genau jetzt auch für die einrichtungsbezogene Impfpflicht? Denn Sie haben eben selbst gesagt, die Omikron-Variante zeichnet sich ja leider, muss man sagen, auch dadurch aus, dass auch geimpfte Menschen das Virus bekommen können, sich anstecken können, damit auch selbst zum Überträger werden können. Und das war ja auch aus unserer Sicht, und wir haben es ja immer unterstützt, auch das zentrale Argument für die einrichtungsbezogene Impfpflicht, zu sagen, unsere Mitarbeiter in den Krankenhäusern, im Gesundheitswesen allgemein, sollten geimpft sein, weil sie damit die vulnerablen Gruppen auch schützen. Jetzt haben wir alle dazugelernt, so funktioniert es leider nicht mehr unter Omikron, weil die Impfung eben nicht vor der Infektion und der Weitergabe des Virus schützt. Was wir ja nach wie vor tun, ist natürlich Infektionsschutz, Masken tragen, dass wir auf die hygienischen Bedingungen achten, dass wir testen, dass wir also versuchen, auf diesem Weg den Schutz der Patienten auch wirklich herzustellen. Müsste man dann nicht ehrlicherweise auch sagen, unter diesen veränderten Bedingungen ist es auch jetzt okay, die einrichtungsbezogene Impfpflicht nicht umzusetzen? Es geht gar nicht darum, sie jetzt aufzuheben, aber sie nicht weiter umzusetzen, keine Arbeitsverbote, Betretungsverbote auszusprechen, weil sich die Lage verändert hat. Wäre das nicht auch eine angemessene Antwort?
Ja, wir haben gesagt, wir wollten den bestmöglichen Schutz für Hochbetagte, den bestmöglichen Schutz für chronisch Kranke und Menschen mit Behinderung. Das war der Ursprungsgedanke, den wir wirklich hatten. Und eins stimmt auf jeden Fall, Impfung ist der beste Schutz vor einem schweren Verlauf. Ich habe es vorhin schon gesagt, wie gut wie niemand, der geboostert ist, landet auf der Intensivstation. Aber auch die Impfung senkt das Infektionsrisiko deutlich und senkt auch die Impfung das Risiko, andere anzustecken. Die Viruslast ist geringer. Das ist auch wissenschaftlich jetzt wirklich bewiesen natürlich reduziert die Impfung auch die Wahrscheinlichkeit neuer Virusmutationen und minimiert das Impfung das Risiko, an Long-Covid zu erkranken. Aber die letzten zwei, drei Sachen sind auch individueller Schutz und nicht ein Schutz sozusagen für die Hochbetagten. Auch das muss man ehrlich sagen, auch wenn dass die Viruslast geringer ist, ist auch ein Vorteil natürlich für diejenigen, die, wenn sie infiziert werden, relativ schwer erkranken können. Das muss man ganz klar sagen. Aber ich bin Nordhesse, ich bin Pragmatiker und die Argumentation, die Sie eben sozusagen vorgetragen haben, lässt sich schon hören. Dass wir auf jeden Fall, das haben wir auch im Gesundheitsministerium besprochen, auch mit den Ländern besprochen, dass wir einfühlsame, flexible Regelungen jetzt der Umsetzung machen, dass wir schauen müssen, wenn jemand auch nicht geimpft werden kann, wie er eingesetzt werden kann, wenn legitime Gründe bei den Menschen sind, keine Impfung zu machen, dass man da auch sozusagen genauer hinschaut und nicht die Sache administriert im Grunde genommen. Wir haben aber jetzt in vielen Fällen, glaube ich, haben die Länder auch Lösungen gefunden, die praktikabel sind. Aber gerade, ich will es mal sagen, wenn man jetzt die Krankenhäuser nimmt, da ist, glaube ich, eine Impfung nachvollziehbar, wo wir wirklich Probleme haben. ist in Bereichen Eingliederungshilfe, wo auch die Leute, die dort arbeiten, manchmal das nicht einsehen, dass, wenn sie geimpft sind, eben die Viruslast geringer ist, wenn sie doch infiziert werden, andere anzustecken. Ich glaube aber, dass die Lage sich relativ beruhigt hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben jetzt noch mal mit den Ländern gesprochen. Und inzwischen sind gerade im Krankenhausbereich doch weit in der Mitte der 90er Prozent ist eine Impfung gegeben. Und ich halte nach wie vor grundsätzlich oder halten wir an einer einrichtungsbezogenen Impfpflicht fest.
Also ich kann das bestätigen. Die Krankenhäuser haben sich ja wirklich auch intensiv bemüht. Ich habe es ja anfangs auch gesagt, wir haben ja auch ganz klar die einrichtungsbezogene Impfpflicht befürwortet, auch unterstützt. Wir blicken halt jetzt ein Stück weit auf diese veränderte Situation. Ich denke, es ist auch richtig, da nochmal abzuwägen. Sie haben ja auch von einer flexibleren Umsetzung dann gesprochen. Insofern müssen wir, denke ich, adäquat reagieren.
Wir müssen adäquat reagieren. Ich will es mal so sagen, dadurch, dass die momentan, glaube ich, müssen wir auch nochmal den Herbst abwarten. In der Tat, wir müssen den Herbst auch mal abwarten, dass vielleicht im Herbst wieder die Lage auch ein bisschen anders da sieht. Aber nach dem jetzigen Lage jedenfalls, glaube ich, wo sich die Lage so entspannt hat, zumal auch die einrichtungsbezogene Impfpflicht ja auch zeitlich befristet ist, müssen wir wirklich sehen, dass wir auch da versuchen, vor Ort vernünftige, pragmatische Lösungen hinzukriegen. Ich will es mal so sagen. Und dann muss man vielleicht auch nochmal im Herbst schauen, wirklich schauen, ob wir da auch vielleicht sogar auch politisch gesetzgeberisch nachsteuern müssen, wenn die Lage sich sozusagen so weiter etabliert, wie sie momentan ist. Also das gebe ich gerne zu.
Wir haben ja jetzt die Situation, dass wissenschaftliche Studien auch zeigen, dass bei dieser Virusvariante die Boosterimpfung nach einer gewissen Zeit auch wiederum ihre Wirkung verliert. Das ist leider so, das müssen wir alle wahrnehmen. Insofern wäre es ja sehr wichtig, wenn es gelingt, über Kampagnen, über öffentliche Diskussion, die Menschen dazu zu bewegen, sich mit Blick auf den Herbst dann nochmal impfen zu lassen. Sind Sie da optimistisch angesichts der aktuellen Situation, wo wir ja wirklich extrem niedrige Impfzahlen noch haben im Moment?
Zunächst hat der Bundeskanzler gesagt, und das finde ich auch vernünftig, der Bundeskanzler hat ausdrücklich gesagt, eine Impfpflicht ist abgelehnt worden und die ist politisch gestorben. Ich glaube, das sollte man auch so akzeptieren, auf jetzigem Stand. Das ist sozusagen der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass wir jetzt dazu übergehen, in den sozialen Medien, in 22 Sprachen, dass wir versuchen, die Leute in ihren Milieus zu erreichen, dass wir darauf aufmerksam machen. Ich habe die 5 Punkte jetzt genannt, die für eine Impfung spricht, auch unter den Rahmenbedingungen, die wir gerade besprochen haben, dass wir die Leute schon auch überzeugen müssen. Auch im Hinblick auf Virusvarianten ist das schon, glaube ich, gut, wenn alle geimpft sind. Aber auch das haben Sie gesagt, auch nach einer Boosterimpfung ist es so, dass wir dann vielleicht auch die 4. Impfung noch möglicherweise benötigen, sodass wir schauen müssen, glaube ich, ich sag's nochmal, wie der Herbst sich entwickelt. Wenn wir was wir alle nicht hoffen wollen, wenn wir jetzt eine Virusvariante bekommen, auch das haben wir mit den 27 Botschaftern und Botschafterinnen in der französischen Botschaft besprochen, müssen wir auf jeden Fall auch gewappnet sein, wieder schnell zu reagieren, müssen wir Impfstoffe sozusagen haben und das gesellschaftliche Klima und die gesellschaftlichen oder die Mehrheitsmeinung können da ganz schnell wieder, kann im Herbst eine ganz andere sein, wenn wir eine Rekombination zum Beispiel zwischen Delta und Omikron kriegen, was mein Gesundheitsminister Karl Lauterbach ja nicht ausschließen kann, was auch Drosten nicht ausgeschlossen hat, wenn das wirklich käme, müssen wir gerüstet sein. Insofern, glaube ich, sollten wir diesen Herbst nochmal abwarten um politische oder gesetzgeberische Entscheidungen noch zu treffen, die Rahmenbedingungen auch noch mal verbessern. Mhm. Aber ich glaube, die Impfpflicht, die allgemeine Impfpflicht, ist aus meiner Sicht erstmal politisch tot.
Herr Professor Franke, letzte Frage in Sachen Pandemie. Ich kann Ihnen die nicht ganz ersparen. In diesen Tagen wird das Pflegebonusgesetz diskutiert, möglicherweise in diesem Monat auch noch beschlossen. Wir hatten vor wenigen Tagen die Anhörung, wo wir auch darauf hingewiesen haben, dass wir natürlich Probleme sehen in der Abgrenzung derjenigen, die einen Bonus bekommen sollen und derjenigen, die dann am Ende eben keinen Bonus bekommen. Ich glaube, wahrscheinlich teilen Sie die Auffassung, dass solche harten Grenzen, um es mal so zu formulieren, immer schwierig sind. Wie kann die Politik jetzt den anderen erklären, die auch auf den Intensivstationen gearbeitet haben, andere Berufsgruppen als die Pflege, die in den Normalstationen gearbeitet haben, die zum Teil als Pflegehelfer gearbeitet haben, die keinen Bonus bekommen, die in Krankenhäusern waren, die zu wenige Beatmungspatienten hatten. Wie kriegt man das hin, das denen zu erklären, dass es einem leid tut, aber dass es eben so ist, dass man keinen Bonus auszahlen kann?
Zunächst, glaube ich, haben wir, das haben wir vorhin schon besprochen, gemerkt, wie wichtig unsere Krankenhäuser sind, wie wichtig vor allen Dingen die engagierten Menschen, egal, ob sie als Hausmeisterin oder Hausmeister arbeiten, ob sie in der Küche arbeiten, ob sie am Bett arbeiten, ob sie Pflegefachkräfte sind, wie wichtig das Engagement der Menschen ist in unseren Krankenhäusern. Das haben wir gelernt und ich glaube, dass die Anerkennung, die alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht nur verdient haben, sondern die auch ihnen nicht nur von den Patienten, aber auch von der Gesellschaft entgegengebracht, haben sie auch wirklich verdient. Wir im Koalitionsvertrag war ja noch vorgesehen, dass man noch einen größeren Teil sicherlich bedenkt, weil es ist immer schwierig, wenn man Boni auszahlt, ist das ein ganz großes Problem, wie man die Grenzen setzt. Hier hat man Pflege in den Fokus gehabt. Das Problem war sicherlich, dass unser Finanzminister im Hinblick auch auf die finanzpolitischen Gestaltungsspielräume dann gesagt hat, es gibt nur 1 Milliarde. Und das war wirklich schwierig. Und dann ist es fast ein unauflösbares Problem, da Gerechtigkeit walten zu lassen. Ich persönlich, kann ich sagen, habe mich in der Diskussion auch hausintern dafür sehr stark gemacht, dass man die Pflegefachkräfte in Intensivstationen besonders bedenkt, weil sie ein Großteil des harten Jobs hatte. Da war das Problem auch mit den Weiterbildungsgeschichten, dass sie dann den weiter, das waren natürlich Kriterien, wo mich auch Leute angemeldet haben. Es gibt ja Sprechstunden, dann waren die Pflegehilfskräfte, was ich auch sehr gut verstehen kann, die gesagt haben, warum kriegen wir das nicht? Dann waren die Krankenhäuser, die nicht genug Covid-Patienten hatten und Patientinnen. Also das war eine schwierige Entscheidung und man hätte weniger politischen Ärger vielleicht sogar bekommen, wenn man keinen Bonus bekommen hat. Und ich habe auch gesagt, glaube, was wir lernen müssen halt, ich glaube, dass wir eher auf allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch, was Tarife anbelangt, was Entwicklungsmöglichkeiten anbelangt, dass man der noch bessere Bedingungen zur Verfügung stellt. Und ein Punkt war ja, das möchte ich jetzt auch nochmal sagen, wo ich auch mich persönlich sehr für eingesetzt habe, dass man gesagt hat, es darf sich nicht lohnen, auf Kosten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen zu sparen. Deswegen haben wir ja den Bereich Pflege aus den DRGs rausgenommen, weil jetzt kein Krankenhaus oder ein Krankenhaus, was gespart hat bei den Mitarbeitern, konnte ja Geld für andere Bereiche abziehen, dass das nicht mehr geht. Ich glaube, das war auch ein politisches Signal. Und wir müssen jetzt sehen, glaube ich, dass wir weniger mit Boni arbeiten, sondern dass wir alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter noch bessere Rahmenbedingungen für die Arbeit geben. Ich glaube, das ist auch der politische Auftrag, den wir aus der Pandemie mitnehmen und auch der politische Auftrag. Das ist mir persönlich auch ausgesprochen wichtig. Wir müssen jetzt sicherlich im Hinblick auf Ukraine-Krise dass die Rahmenbedingungen auch durch Corona, die allgemeinen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen schwieriger werden, müssen wir aber darauf achten, dass wir im Bereich Krankenhaus, ja, dass wir da alle finanziellen Ressourcen bereitstellen, die notwendig sind für eine gute Versorgung. Und da ist gerade auch bei mir als Staatssekretär, die Krankenhäuser haben da absolute Priorität. Und denke auch, dass das alle im Gesundheitsbereich oder viele so sehen, insbesondere auch Minister Lauterbach.
Ja, schönes Stichwort und in der Tat auch ein dann schöner Übergang zur Frage, wie geht's denn jetzt weiter mit Krankenhauspolitik, Krankenhausreformen? Wir haben ja alle wahrgenommen, da gibt es bestimmte Initiativen, die im Koalitionsvertrag auch formuliert sind, Zielsetzungen. Dort steht aber auch drin, wie man es machen will, nämlich indem eine Regierungskommission berufen wird. Das ist gestern passiert. Wir haben die Namen der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler alle zur Kenntnis genommen. Sie haben auch wahrgenommen, dass wir im Vorfeld ja deutlich gemacht haben, dass wir glauben, dass auch die Deutsche Krankenhausgesellschaft als Vertreter der Krankenhäuser an so etwas beteiligt sein sollte. Die Länder haben sich zum Teil zu Wort gemeldet. Wie wird diese Regierungskommission jetzt arbeiten? Manche haben die Sorge, dass die jetzt hinter verschlossenen Türen lange beraten, dann irgendwelche Erkenntnisse nach außen getragen werden, die dann mit denjenigen diskutiert werden, die es umsetzen müssen, zum Beispiel auch den Krankenhäusern, den Krankenkassen, den Bundesländern. Wie haben wir uns das jetzt vorzustellen, Herr Professor Franke?
Ja, der Minister hat ja gestern die Regierungskommission vorgestellt, eine relativ kleine Kommission. Minister Lauterbach hat ausdrücklich gesagt, die sollen keinen Bericht mit 500 oder 300 Seiten schreiben, sondern sie sollen Ideen entwickeln. Und Karl Lauterbach hat ausdrücklich betont, dass sie ganz bewusst dort die Bänke erstmal nicht vertreten sind, sondern Leute, die unabhängig sind, die Ideen entwickeln und die Krankenhaus, sozusagen, oder diese Krankenhauskommission, wie man sie nennen will, oder Reformkommission, wird also nicht 2 Jahre tagen, bevor dann irgendwelche Entscheidungen gefällt werden. Nein, es soll ganz anders sein. Es soll auch diese Kommission soll Ideen aufnehmen, Ideen zum Beispiel von der DKG, Ideen vom GKV-Spitzenverband, Ideen auch von Verdi, die auch mit mir gesprochen haben, Frau Bühler, welche Rolle auch zum Beispiel die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmervertreter da spielen. Und diese Kommission soll nicht Leute anhören, sondern soll zuhören. Soll zuhören und soll gerade die Ideen aufnehmen von Leuten, die lange in dem Bereich arbeiten. Ich glaube, das ist Sinn. Insofern arbeitet, wird die ganz anders arbeiten als herkömmliche Kommissionen. Das darf man, glaube ich, hier ausdrücklich sagen. Der zweite Punkt, der unheimlich wichtig ist, eine Reform, Krankenhausreform, eine Reform auch, wie Krankenhäuser arbeiten, wie die Krankenhausstruktur ist, kann nur funktionieren, wenn die Länder mit einbezogen sind. Ohne die Länder, glaube ich, macht es keinen Sinn, eine Reform zu realisieren, weil wir eine duale Finanzierung haben. Also die Länder werden ein gewichtiges Wort mitreden, werden auch ein gewichtiges Wort schon sozusagen in der Diskussion oder wird in die Diskussion sicherlich auch die Haltung der Länder, auch der verschiedenen Länder einbezogen werden müssen. Und was wichtig ist, glaube ich, dass man so eine Struktur, wenn man so eine Struktur hat, muss man auch relativ schnell sozusagen einzelne Vorschläge machen. Deswegen gibt es eben keine 200, 300 Seiten Papier, sondern soll so einzelne Ideen sollen aufgenommen, sollen reflektiert werden. Auch eine Reflexion für das Ministerium, dass sie sich sozusagen spiegeln kann, dass sie auch mal, dass wir auch mal diskutieren können intern, was ist vernünftig, dass es auch so eine Art Brainstorming gibt aus verschiedenen Professionen. Da sind ja nicht nur Mediziner dabei, da sind Juristen dabei, ganz, ganz unterschiedliche Professionen, die dort versammelt sind, Ich glaube, wenn man diesen Hintergrund vielleicht weiß, sind die ein oder andere Befürchtungen, die ich aus den Interessenverbänden ich schon gehört habe, sind da doch unbegründet, wenn man so arbeitet, wie ich das eben beschrieben habe.
Sie haben sehr stark betont, dass es auch darum gehen muss, zwischen Bund und Ländern einen Konsens zu finden über Fragen einer Krankenhausplanung, wie Versorgungsstrukturen in Zukunft aussehen sollen. Damit ist ja verbunden auch die Idee, über eine Finanzierungsreform bestimmte bedarfsnotwendige Strukturen dann tatsächlich auch im Rahmen des DRG-Systems besonders zu unterstützen, damit sie in der Lage sind, ihre Versorgungsaufgaben tatsächlich dann zu erfüllen. Das setzt ja voraus, dass es wirklich gelingt, ein Stück weit eine stärker nach gleichen Grundsätzen ausgerichtete Krankenhausplanung über die Länder hinweg zu entwickeln. Jetzt haben wir alle erlebt, dass wenige Stunden offensichtlich, bevor der Koalitionsvertrag unterschrieben wurde, ein ganz wichtiger Satz rausgeflogen ist, nämlich, dass der Bund bereit gewesen wäre, ein Stück weit zu unterstützen bei der Investitionsfinanzierung der Länder, wenn die Länder denn ihrerseits sich auf diese Gemeinsamkeit oder diesen gemeinsamen Weg der Krankenhausplanung eingelassen hätten. Angeblich, so sagen Gerüchte, sind es die Länder gewesen, die das gar nicht da drin stehen haben wollten. Ist das dann nicht ein gewisser Rückschlag in diesem Optimismus und in dieser Zielsetzung, etwas gemeinsam wirklich auf den Weg zu bringen und die Länder zu einheitlicherem Handeln zu bewegen?
Ich glaube, nicht unbedingt. Wir wissen, alle, die mit Krankenhauspolitik zu tun haben, wissen, dass wir eine Strukturreform benötigen. Und eine Strukturreform wird sich auch nicht kurzfristig monetär irgendwo in die eine oder andere Richtung auswirken. Das wird mittel- und langfristig, glaube ich, eher mittelfristig Erfolge zeigen, dass wir eben eine bessere Qualität bekommen in der Fläche, dass wir sozusagen grundsätzlich eine bessere Versorgung bekommen. Und wir brauchen, glaube ich, schon eine Strukturreform, wo wir die Dinge auch mal von der Ursache, vom Grund her angehen und nicht nur immer kleine Teilreformen. Vor dem Hintergrund, glaube ich, müssen wir die Länder auch ermutigen, ja, mitzudenken, müssen wir die Länder ermutigen, ihre Vorstellungen mit einzubringen. Können wir auch sozusagen, oder ist unsere Aufgabe auch, die Ängste der Länder zu nehmen, dass möglicherweise bei einer Strukturreform ihre Struktur, vielleicht wenn man jetzt Bayern nimmt, die viele kleine Krankenhäuser haben, oder dass man diese Strukturen verändern will. Da muss man halt bei kleineren Krankenhäusern eher an Kooperation denken. Dann muss man sehen, dass man vielleicht in dem kleinen Krankenhaus nicht mehr alles anbietet und dafür in dem großen Krankenhaus in der Nachbarschaft da ein bisschen Kooperation hat und sich gegenseitig hilft und vieles andere mehr. Aber diese Rahmenbedingungen, sozusagen nach vorne zu schauen, nur sozusagen von der Verbesserung der Versorgung zu denken. Ich glaube, das ist schon ein überzeugendes Argument. Und wir haben ja jetzt ja eine relativ zersplitterte Landschaft. Wir haben nicht mehr A- und B-Länder im klassischen Sinn, weil überall sind die verschiedenen Parteien oder in Fraktionsform oder in Regierungen dabei, sodass wir auch diese Frontstellung vielleicht nicht mehr haben.
Vielleicht kurze Erklärung für die Hörer. A- und B-Länder sind sozialdemokratisch regierte oder christdemokratisch regierte Länder.
Das wäre jetzt egal, ob welche politische Blutgruppe, sage ich jetzt mal, ob das jetzt CDU, FDP, Grüne, Linke oder wer auch immer ist, dass wir dann im Grunde genommen von der Versorgung her denken. Im Übrigen ist es auch so, ich war auch schon bei Koalitionsverhandlungen dabei, dass es oftmals ist, dass dann die Länder, egal welche Partei sie sind, dann einer Meinung sind, wer was bezahlen soll, auch unabhängig von der Parteimitgliedschaft. Ich glaube, wir müssten, gerade wenn wir das Pferd so aufgezäumt haben, dass wir jetzt erstmal eine Kommission haben, die parteipolitisch oder auch interessenpolitisch in eine Richtung zeigt, sondern die jetzt nur eine Kommission von Fachfrauen und Fachmännern, ist ja gerade ein Hinweis darauf, dass wir diese alten Schützengräben zwischen Bund und Land, die alten Schützengräben zwischen unterschiedlichen Haltungen oder inhaltlichen Meinungen, auch die teilweise parteipolitisch geprägt sind, da dass wir diese Schützengräben aufbrechen wollen, dass wir auch sehen, in der Reform muss mittel- und langfristig gedacht werden. Und ich glaube, wenn man Deutschland sieht, dass wir viele Leistungen, die durchaus ambulant in anderen Ländern erbracht werden, noch stationär erbringen, dass wir viele kleine Krankenhäuser haben, dass wir auch viele Doppelstrukturen in Ballungszentren haben, ist, glaube ich, unabhängig auch von den ich habe es vorhin gesagt, politischen Blutgruppen, also den Fraktionen, den Parteien, ist eine grundlegende Strukturreform in Deutschland, eine moderne Krankenhausstruktur, glaube ich, anzustreben. Und das würden sagen eigentlich alle Leute, die aus alle Fachleute sagen, darin muss der Weg eigentlich gehen.
Sie haben gerade die Ambulantisierung angesprochen. Aus unserer Sicht auch ein wichtiges Thema. Ein Thema, wo wir ausgehend von internationalen Erfahrungen, die uns jetzt auch nochmal in dem aktuellen IGES-Gutachten zur Erweiterung des ambulanten Operierens ja bestätigt wurden, wo wir erkennen, dass 10, 15, vielleicht sogar noch mehr Prozent an unserer bisherigen vollstationären Fälle klinisch ambulant am Krankenhaus behandelt werden könnten, rein medizinisch, pflegerisch, dass aber im Moment eben die Rahmenbedingungen fehlen. Krankenhäuser haben bei uns in Deutschland üblicherweise den Auftrag zu stationärer Versorgung und dann gibt es weniger Ausnahmen davon. Ist es aus Ihrer Sicht jetzt eine günstiger Zeitpunkt, eine Chance, diese Ambulantisierung voranzubringen und zwar so, dass man auch Anreize setzt, dass Krankenhäuser sich genau auch auf diesen Weg machen?
Gerade, dass wir momentan auch Effizienzgewinne brauchen, weil wir wirtschaftlich sicherlich und haushaltspolitisch im Hinblick auf den Rahmenbedingungen, dass ja auch nicht ganz einfache Zeiten auf uns zukommen, müssen wir, glaube ich, Reformen machen, um diese Effizienzgewinne auch zu erzielen. Und gerade in schwierigen Zeiten ist es manchmal die Zeit, wo man auch dann, ist es gar nicht schlecht, dann mal eine Reform zu machen, weil auch ein bisschen Druck von außen da, dass wir doch Veränderungen brauchen, um das ein oder andere vielleicht kostengünstiger und gleichzeitig aber auch besser zu machen. Und ich glaube, dass wir Anreize setzen müssen bei der Finanzierung. Es ist momentan so, dass wir überlegen, auch gerade bei den Schnittstellen zwischen ambulant und stationär. Es ist ja so, dass wenn man stationär behandelt wird, dass man da für die einzelne Operation eben ein bisschen mehr bekommt, als wenn man es ambulant macht, dass wir in der Schnittstelle sogenannte hybride Fallpauschalen, heißt das so im Fachchinesisch, dass wir da auch sozusagen Geld in die Hand nehmen, um im Grunde genommen Anreize zu setzen, dass der oder andere ambulant Tätige vielleicht das machen kann, dass man aber auch das Krankenhaus diese Operation sich auch für die auch lohnt. Wir haben ja so einen Katalog im Sozialgesetzbuch 115b, wo wir schon gesagt haben, das sind auch Sachen, wo die Krankenhäuser ambulant operieren können, dass auch ordentlich honoriert wird. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir diese Trennung zwischen Krankenhaus auf der einen Seite und ambulant tätiger Arzt auf der anderen Seite, auch was die Finanzierung anbelangt, dass wir in gewissen Bereichen dieselbe Bezahlung nehmen und dann auch sozusagen diese Sektoren ein bisschen einreisen und dann auch vielleicht das ein oder andere, was Krankenhäuser gemacht haben, jetzt ein ambulant tätiger Arzt machen kann. Ich glaube, das sind alles Ideen, Modelle, die vernünftig sind. Auch müssen wir, glaube ich, immer, ich komme aus Nordhessen, dass wir, wenn ich sage Nordhessen als Gesundheitsregion, dass nicht vielleicht überall in Nordhessen dasselbe angeboten wird, dass man sich abstimmt, dass man aufs Oberzentrum Kassel bezogen das ein oder andere vielleicht nicht immer in der Fläche anbieten muss, weil ich vielleicht in 20 Minuten in dem großen Krankenhaus bin, dass ich mich sozusagen diesen Fragen auch mal wirklich stelle. Und das sind auch Sachen, wo Kommunen, wo Land, wo Landesregierung, Landesgesundheitsminister und auch Bund, der Strukturen verändern will, eben auch zusammenarbeiten muss. Und das sind auch Ideen, letzter Satz, die auch in so einer Kommission, Reformkommission auch mal angedacht, durchdacht und auch besprochen werden müssen.
Ich würde gerne beim Thema Ambulantisierung bisheriger vollstationärer Versorgung nochmal nachfragen. Wir sehen das aus unserer Sicht so, dass zumindest mittelfristig diese Ambulantisierung am Krankenhaus stattfinden muss, die Patientenbehandlung also am Krankenhaus stattfinden muss, weil es sich ja tendenziell um eher schwerere Fälle handelt, die bisher vollstationär versorgt wurden, etwas komplexere Behandlung, die auch bestimmte Infrastruktur, auch Patientensicherheitskonzepte erfordert. Würden Sie dem zustimmen, dass man zunächst einmal primär darauf setzen sollte, diese Ambulantisierung am Krankenhaus stattfinden zu lassen und möglicherweise in der Perspektive dann auch in den klassischen niedergelassenen Bereich in Teilen überführen kann? Oder würden Sie sagen, das sollte man gleich freigeben, da sollte dann jeder die Chance haben, quasi auf dieses Leistungsgeschehen zuzugreifen?
Also das müsste man sich in Ruhe überlegen, aber es hat sich also bewährt, dass auch im Krankenhaus vieles anzudocken. Es hat sich auch bewährt, zum Beispiel den ärztlichen Bereitschaftsdienst, die Aufgaben der ambulant tätigen Ärzte außerhalb der Sprechstunden für Patienten da zu sein, um sie zu betreuen und zu gucken, was sie haben, also eine Diagnose zu machen, dass man die dann auch durchreicht, wenn sie stationär behandelt werden müssen oder wenn es eine schwerere Erkrankung ist. Dieses Andocken, glaube ich, ist vernünftig, auch Notfallzentren zu schaffen. Das sind ja jetzt auch wie ich jetzt im Grunde genommen Rettungsdienst, wie ich ambulant tätige Ärzte, wie ich Krankenhaus zusammenführe. Ich glaube, hier muss auch neu gedacht werden und ich halte es schon für vernünftig, am Krankenhaus das eine oder andere zu lassen. Man muss natürlich im Detail immer nachschauen, der Teufel ist im Detail, wie ich das sozusagen steuere und wie schnell im ambulanten Bereich dann betreut oder weiter betreut werden kann.
Ja, wir sind schon fast am Ende unseres Gesprächs angekommen. Ich habe noch ein Thema, was ein Stück weit vielleicht jenseits der Gesundheitspolitik ist, auf der anderen Seite aber, denke ich, gut verknüpft werden könnte mit Ihrem Aufgabengebiet. Die Diskussion um Klimawandel, wie müssen wir uns darauf einstellen, zukünftig mit anderen Ressourcen zurechtzukommen, wie kann es gelingen, unsere Wirtschaft umzustellen, betrifft am Ende ja auch die Krankenhäuser. Stichwort Green Hospital, wir sind große Verbraucher auch von Seiten der Krankenhäuser. Können Sie sich vorstellen, bei Ihrem Kollegen Habeck dafür zu werben, dass Krankenhäuser ein Stück weit partizipieren können im Rahmen von Investitionssonderprogrammen, um ihre Energienutzung umzustellen, um ein Stück weit klimaneutraler zu werden? Wäre das ein Thema für Ihr Ministerium, wo Sie sich die Verbindung zum Wirtschaftsministerium vorstellen, um aus den knappen Ressourcen, die insgesamt zur Verfügung stehen, doch etwas abzuzweigen für gezieltes Investitionsgeschehen in den Krankenhäusern? Ist das eine Idee, mit der man sich beschäftigt?
Ja, es ist eine Idee, die man sich in der Tat beschäftigt. Wir haben jetzt inzwischen sogar bei uns in der SPD-Fraktion eine Berichterstatterin, Frau Dr. Rudolph, eine Medizinerin, die sich gerade um dieses Thema kümmert. Und ich glaube, dass wir, ähnlich wie wir jetzt sektorenübergreifend denken müssen, glaube ich, muss man überlegen, welche Wechselwirkung der Klimawandel auch gerade auf die Gesundheit hat. Und ich hatte vorhin schon gesagt, dass wir die deutsch-indischen Regierungskonsultationen gestern hatten. Und da habe ich auch unsere Sicht der Dinge für die Pandemie und viele anderen Sachen vorgetragen. Aber die indische Delegation hat gesagt, wie einschneidend der Klimawandel für gerade Indien ist. Die haben momentan über 50 Grad, was das bedeutet für landwirtschaftliche Produktion, was das bedeutet für Gesundheit, was das bedeutet für sozusagen auch das, hat er auch gesagt, ausdrücklich das Wohnen, was das für bedeutet für die Rahmenbedingungen, für die Umstände, für die Lebensumstände, vermag bei uns momentan kaum einer richtig einzuschätzen. Genauso ist das in Afrika. Ich glaube, das ist ein Riesenthema. Gestern war das Thema auch, dass wir wenn man so will, nicht interdisziplinär, das wäre das falsche Wort, aber dass die verschiedenen Ministerien zumindest, ja, auch fachlich, wenn man so will, und die Disziplinen, die in den Ministerien angesiedelt werden, dass wir da auch übergreifend, ministeriumsübergreifend Projektgruppen haben müssen und dass wir die Themen nicht nur anpacken müssen, dass wir die auch sozusagen finanzieren müssen. Ich glaube, das ist eine der Zukunftsthemen, die wir uns widmen müssen.
Ja, vielen Dank für das Gespräch. Vielleicht als allerletzte Frage so ein kleiner persönlicher Ausblick nach vorne. Jetzt hat die Legislaturperiode ja gerade begonnen. Sie sind in dieses neue Amt gekommen. Was ist so Ihr persönliches Ziel in 4 Jahren? Wo wollen Sie mit der Politik stehen?
Ja, also für mich ist derjenige, der ich habe gesagt vorhin, ich mache wirklich über 45 Jahre aktiv Politik, habe das immer gern auch ehrenamtlich gemacht, habe bei der gesetzlichen Unfallversicherung gearbeitet, auch Sozialrecht war dann immer meine Priorität, da waren die BG-Krankenhäuser und diese Themen, habe dann Bürgermeister sozusagen die Praxis von Politik gesehen und jetzt glaube ich, ist das für mich jedenfalls auch eine wunderbare Herausforderung, Politik machen zu können, auch in jetzt nicht nur als im Gesetzgebungsbereich, sondern auch im administrativen Bereich. Und ich arbeite sehr gern im Ministerium und ich arbeite auch, obwohl ich ja der parlamentarische Staatssekretär bin, auch sehr gern, weil ich Verwaltung auch oft lange Jahre gemacht habe im operativen Bereich. Und für mich ist, glaube ich, hat absolute Priorität, dass wir eine vernünftige Krankenhausreform, dass wir die Weichen stellen für eine moderne Krankenhausstruktur, für Qualität in der Krankenhausversorgung und auch eine flächendeckende Versorgung. Ich glaube, das hat für mich Priorität. Das macht mir sehr viel Freude, an diesem Projekt zu arbeiten. Und ich werde in den nächsten 3,5 Jahren alles dafür tun, dass das gelingt. Das gelingt aber auch nur, das möchte ich auch ausdrücklich sagen, wenn alle an einem Strang ziehen und vor allen Dingen in eine Richtung, also Bund, Land, die verschiedenen Fraktionen. Und deswegen müssen wir, glaube ich, aufeinander zugehen, müssen uns zuhören, müssen auch Bedenken und Ängste ernst nehmen. Nur dann kann eine Reform gelingen.
Vielen Dank, Herr Staatssekretär, für das Gespräch. Vielen Dank aber auch für das offene Ohr, was Sie seit vielen, vielen Jahren auch für die Krankenhäuser haben. Dankeschön.
Ich darf mich auch bedanken.
Das war Krankenhäuser im Dialog, der gesundheitspolitische Podcast der Deutschen Krankenhausgesellschaft aus Berlin. Weitere Informationen finden Sie unter www.dkgev.de.